Denken mit Kinnert und Welzer. Gedankenakrobatik im Phoenix-Podcast.
Frau Kinnert, worüber denken Sie gerade nach?
Ich habe in den letzten Tagen Äußerungen von Peter Sloterdijk gelesen. Ich glaube, in einem Interview in der Zeit, glaube ich. Und da ging es auch unter anderem um seinen Kommentar zur Waffenlieferung in die Ukraine und unter anderem auch darum, dass er gesagt hatte, politisches Zögern an sich hätte ein Gehalt. Also das Zögern an sich ist nicht gleichzusetzen mit wir machen gar nichts und gar nichts ist falsch und gar nichts ist sinnlos und gar nichts ist eine Zumutung, sondern Zögern an sich in einer differenzierten, komplexen Welt steht auch für eine differenzierte Wahrnehmung der Tatsachen und ist etwas, was Gegenspieler registrieren. Und eine Zurückhaltung bedeutet ja, sich auch bewusst einer vielleicht Erregtheit und einer Ekstase zu entziehen. Und dass das Zögern an sich ein Akt ist, der in der Politik ja eigentlich mehr Würdigung verdient. Und das fand ich einen interessanten Gedanken.
Ich finde den Gedanken super. Und vor allen Dingen könnte man den ja ergänzen. Ich weiß ja nicht, ob er sich dazu geäußert hat. Es gibt ja nicht nur komplexe Situationen. Es gibt ja auch Ereignisse, die von außen wirken oder Konstellierungen, die es so noch nie gegeben hat. Das heißt, man hat kein Skript für das, was dann sinnvollerweise an Schritten erfolgen sollte. Und das ist ja gar nicht so selten. Also ich meine, wir haben gerade die Situation dieser Pandemie seit 2 Jahren. Dafür gab es kein Skript. Wir haben die sogenannten Krisenerscheinungen wie die Flüchtlingskrise 2015 ohne Skript. Und es ist eigentlich total rational für Situationen, für die kein Drehbuch vorliegt, dass ich dann sage, sozusagen erstmal Augenblick mal als Metapher für die Verzögerung. Und dann muss man sich das angucken und dann natürlich irgendwie versuchen, einen Plan zu entwickeln. Aber auch der kann ja bestimmte Sequenzen beinhalten, wo man sagt, jetzt gucken wir uns das Ganze nochmal an.
Kann Zögern auch etwas Naives sein in dem Moment, in dem es bedeutet, ich warte einfach auf ein günstigeres Zeitfenster? Ich meine, gerade wenn wir über Corona oder auch Klimapolitik sprechen, ist ja das Warten und Zögern und wir schauen erstmal, was die andere Welt macht und wenn es sich für uns lohnt, machen wir mit. Da ist es ja fast eher eine Ausrede.
Da kann es häufig eine Ausrede sein. Wir würden, glaube ich, ja auch beide jetzt nicht sagen, dass Zögern das Mittel der Politik schlechthin ist. Couragiertes Handeln, Leadership und so weiter kann in vielen Situationen angezeigt sein. Aber dass das, was wir in den letzten Wochen so erlebt haben, gerade in einer etwas hysterisierten Medienlandschaft, dass immer gesagt wird, wir müssen jetzt Druck machen und Deutschland steht ganz schlecht da international, weil es immer zögert und zaudert. In einer drehbuchlosen Situation kann ich nur sagen, man tut schon gut daran zu zögern. Das bedeutet ja auch, man hat die Zeit, sich Rat einzuholen, Kompetenz abzurufen, anstatt zu sagen, ich weiß zwar nicht, wie die Reise laufen soll, aber bin jetzt aufgefordert, sozusagen den Zug losfahren zu lassen. Das kann ja völlig katastrophal sein.
Es gibt ja dieses interessante Buch von Robin Alexander, dem Weltredakteur, über die Getriebenen, also über Merkels Flüchtlingspolitik und wie sich das eben liest, fast wie ein Thriller, weil in einem Gefühl von Getriebenheit sich jetzt eine Situation zur nächsten führt. Und ich habe schon oft das Gefühl, dass gerade in so einer Medienlandschaft, gerade mit irgendwie digitalen Logiken, alles sehr getrieben macht und sich dort zu entziehen ja auch für eine Art von Souveränität steht. Sich also diesen Logiken nicht zu unterwerfen und den Druck auszuhalten und erst wenn er abflacht, dann souverän und freier zu handeln.
Ja, ja. Und gerade an so einen Autor wie Robin Alexander könnte man ja die Lektüre seines eigenen Buches mal empfehlen, weil der gehört ja nun zufällig zu den Treibern in der gegenwärtigen Situation mit dazu. Und da gibt es ja einen großen Chor, der ganz bewusst ständig Druck erzeugt und erhöht, ohne eigentlich die Frage zu stellen, woher soll denn ein Bundeskanzler oder ein Vizekanzler oder eine Außenministerin in dieser Situation bitteschön wissen, was das 100% richtige Handeln ist. Also man könnte doch eigentlich von sich für intelligent und rational haltenden Medienschaffenden auch mal erwarten, dass die zögern. Also auch sozusagen, das erlebt man ja auch selber, dass man ständig meinungsstark sein muss.
Wo liegt die Veränderung zur Vergangenheit vor? Liegt es daran, dass Politiker sich jetzt eher treiben lassen und eigentlich Journalisten und diese Medienlandschaft, auch wenn sie jetzt digital vielleicht über Viralität und so stärker funktioniert, dass das eigentlich deren normaler Job ist, Druck zu erzeugen, Oppositionsargumente aufzuwerfen? Oder hat sich das so verändert, dass das tatsächlich stärker geworden ist und man den Politiker fast in Schutz nehmen muss?
Ich glaube, das ist stärker geworden. Und es ist, glaube ich, deswegen auch stärker geworden, weil halt ein Medienuniversum dazugetreten ist, was direkt, auch wenn es dann durch Referenten oder sowas gefiltert ist, doch direkte kommunikative Wirkung auf die Akteure hat. Und die andere Geschichte, die wir jetzt im Rahmen des sich vollziehenden Krieges erleben, da haben wir schon mal drüber gesprochen, ist halt auch die Wirkung, dass außenpolitische Akteure nicht gefiltert durch lang abgesprochene Termine plus dazu orchestrierte Abläufe oder sowas wirken, sondern auch teilweise durch direkte Kommunikation. Also Zelensky im Deutschen Bundestag und diese Phänomene. Und das verändert natürlich auch in so einer sich immer verstärkenden Logik den Druck auf die handelnden Akteure. Also wenn da so ein Politiker in einer Verteidigungssituation im Bundestag spricht und den Bundeskanzler direkt adressiert, dann ist eine Minute später die komplette Medienlandschaft damit zugange, den Bundeskanzler zu fragen, warum er denn nicht direkt reagiert hat. Und ohne eine Sekunde zu überlegen, was das eigentlich für eine seltsame Situation ist, ja, die dann zu einer Beschleunigung, Getriebenheit in der politischen Handlung führt, die vielleicht total ungut ist.
Wie wird denn Zögern in der Politik selbst besprochen? Mir fällt jetzt kaum ein Politiker ein, der sagen würde, ich zögere gerne, weil das ist eigentlich eine Stärke von mir. Das ist ja schon etwas, das alle eher schambehaftet an sich selbst beurteilen und sich alle eher von irgendwie losmachen wollen.
Müsste man mal Zitate suchen. Man müsste vielleicht auch mal gucken, ob es da tatsächlich über die Zeit Veränderung gibt. Also wir haben eben genau beide Seiten. Wir haben den oder diejenige, die in der Lage ist, das Momentum einer Situation zu erkennen und dann entsprechend zu handeln. Wir haben diejenigen, die das Momentum nicht erkennen und sozusagen die Gelegenheiten vorbeirauschen lassen und von der Geschichte vergessen werden. Aber es kann schon auch sein, dass es wirklich wichtige historische Situationen gibt, wo jemand nicht gehandelt hat und gesagt hat, nein, nein, das machen wir jetzt nicht. Also hier ist jetzt Verzögerung angesagt. Aber da bin ich jetzt aus dem Stand überfragt, ein gutes Beispiel zu finden. Aber es gibt vermutlich nicht so wenige.
Sind wir als Deutsche in einer besonderen Verzögerungsverantwortung, weil wir Mitglied der Europäischen Union sind? Also ist es eigentlich nicht fast mit Aufgabe der EU-Staaten zu zögern, weil man ja auch vielleicht gemeinsam sprechen muss?
Ja, das kann sein, wobei ich auch den Druck und auch sozusagen die Norm der gemeinsamen Position in einer Situation, die man nicht kennt und deren Ausgang man nicht kennt, gar nicht so besonders förderlich finde. Das ist ja auch etwas, was selbstverständlich immer höher bewertet wird, die Einigkeit als die Nicht-Einigkeit. Und für mich als Sozialpsychologe ist in einer Veränderungssituation das Einstimmen auf einen absoluten, eine Monosicht viel verdächtiger als eine Vielstimmigkeit. Ja, bis man sich erstmal sortiert hat und die Situation richtig verstanden hat. Und mir war es ja suspekt am 27. Februar, als der Kanzler seine berühmte Rede gehalten hat, dass plötzlich dann alle unisono dieser Meinung gewesen sind und sich erstaunlich wenig Widerspruch etwa zu dem Sondervermögen 100 Milliarden, das artikuliert sich ja jetzt, 2 Monate später, mal ganz vorsichtig, aber da sind sich erstmal alle einig. Und ich denke, wenn sich alle einig sind, muss man sofort die rote Warnflagge hissen und sagen, da stimmt irgendwas nicht.
Kann denn aber diese Uneinigkeit nicht genauso auch als Schwäche gelesen werden? Also es gibt ja viele Kommentatoren, die behaupten, dass diese postmateriellen Diskurse, die wir in Europa hatten, die Uneinigkeiten, wenn es um Flüchtlinge ging und um Klimapolitik und so weiter, dass das fast eine Luschenartigkeit belegt, auf die Putin gewartet hatte, die für Putin genau das richtige Zeichen war, ein Zeitfenster zu finden, in der man auf eine gemeinsame, geeinigte europäische Antwort sowieso nicht rechnen braucht.
Ich glaube, die geeinigte Antwort ist immer die schlechteste Antwort. Oder wir können es ja auch mal anders umdrehen. Was sind das eigentlich für seltsame Zeiten, wo man sich auf ein Tempolimit nicht einigen kann, aber für Steigerung von Kriegsgewalt man sofort Mehrheiten findet? Also Entscheidungen, die eine nicht absehbare Nachhaltigkeit und Konsequenz haben, im Vergleich zu Entscheidungen, die dann wirklich banal sind und wo im Grunde genommen man nur drei Variablen zur Verfügung hat und dann eine Entscheidung treffen kann. Und sie wird aber nicht gemacht. Während Entscheidungen, die unfassbar viel komplexer und viel wirksamer von der Nachhaltigkeit her sind, die werden dann mal so unter Druck gemacht. Also da stimmt ja die Relation nicht.
Wären Sie denn der Meinung, dass genau jetzt, wenn es eben um Waffenlieferungen geht und solche schwerwiegenden politischen Entscheidungen geht, dass wir eigentlich andere demokratische Instrumente nochmal bräuchten, die das vielleicht eher filtern? Oder ist eigentlich unser System, das repräsentativ irgendwie ist, das indirekt ist, darauf angelegt, dass wir beim Tempolimit eben ein bisschen ausufernder diskutieren können, aber jetzt, wo es um Leben und Tod geht für Ukrainer, dass man dann auch schnell reagieren kann?
Das ist ganz schwer zu sagen. Also ich finde, es ist einfacher, dieses Problem zu betrachten im Kontext der Pandemiebekämpfung. Da war etwas, was eigentlich eine Stärke eines solchen parlamentarischen Systems ist, nämlich Dinge sozusagen institutionell zu verzögern, weil immer mehrere Häuser, mehrere Institutionen, mehrere Parteien mit dem Entscheidungsprozess befasst sind. Und das ist eigentlich eine, obwohl das manchmal lästig aussieht, eine große zivilisatorische Errungenschaft, weil eben genau nicht sich sehr schnell eine Position durchsetzt und alles andere platt macht. So, und das stieß ja, wir erinnern uns an die schrecklichen Ministerpräsidentenkonferenzen, an sozusagen Handlungsnotwendigkeiten, die eher medizinisch begründet worden sind und wo man diese Verzögerung nicht brauchte. Jetzt haben wir eine andere Situation, die deswegen super kompliziert ist, weil die angegriffenen Opfer mit Recht reklamieren, ihr müsst schnell handeln. Die Ratio einer internationalen Konstellation, in der man sich darum bemühen muss, dass ein Krieg sich nicht ausweitet und weitere Staaten einbezieht, ist ja etwas ganz anderes als die Notwendigkeit, sich verteidigen können zu müssen. Und das Furchtbare ist, dass eigentlich der Druck, der ausgeübt wird medial, diese beiden Ebenen durcheinander bringt und die Opferperspektive generalisiert auf die Handlungsperspektive im Ganzen. Und wenn man sowas sagt, drehen die Opfer mit Recht schon durch, weil sie sagen, ihr versteht unsere Situation nicht. Aber trotzdem kann die Ratio sozusagen der umliegenden Figuration nicht die reine Übernahme der Opferperspektive sein. Weil dann hat man am Ende irgendwie noch viel mehr Opfer, weil ein entgrenzter Krieg, ein ausgeweiteter Krieg, ein Weltkrieg erzeugt natürlich wesentlich mehr Opfer.
In mir bemerkt sich schon wieder irgendetwas, was mit diesem Einsamkeitsphänomen ein Stück weit zu tun hat, weil dieses Einsamkeitsphänomen, wie ich es irgendwie begreife, ja auch auf einer Ebene von Beziehungsfähigkeit basiert. Und das, was Sie gerade beschrieben haben, ist ja ein Stück weit, dass wir die Rolle des Dritten als Dritten aufgeben, weil wir solidarisch sein wollen mit einem, der mit dem Kriegsopfer. Und genau das ist aber doch vielleicht eine Beziehung, bei der wir enttäuschen, weil die Zweiten etwas von uns als Dritten verlangen, was wir aber nicht aufgeben können, nämlich eine souveräne Rolle. Und das wäre eine Beziehungsebene, bei der wir aushalten müssen, dass der Zweite enttäuscht ist auf gewisse Art und Weise. Hat das was damit zu tun, dass es eine Beziehungsebene ist, bei der wir anerkennen müssen, wir sind der Dritte, wir sind souverän, wir dürfen gar nicht der Zweite sein, weil wir eben der Dritte sind und wir können in dieser Situation viel mehr leisten, wenn wir auch Dritter bleiben. Das würde aber bedeuten, dass wir selber aushalten müssen, dass der Zweite von uns enttäuscht ist.
Absolut. Ich bin jetzt gerade total fasziniert, weil ich finde, das ist wahnsinnig gut formuliert und in ein Bild gebracht. Und ich glaube, das beschreibt exakt, dass eine solche Situation nicht gerecht ausgehen kann. Ja, aber nicht gerecht nicht ausgehen kann, weil es bösen Willen gibt oder weil man ignorant ist, sondern weil es eine tragische Konstellation ist, für die es keine für alle gerechte Lösung gibt. Ich glaube, das ist präzise damit beschrieben. Und solche Situationen gibt es einfach. Ja, und es kommt ja noch was dazu, dass wir über die identitätspolitischen Auseinandersetzungen der letzten Jahre so eine ganz starke Aufwertung der Perspektive der Opfer haben. Also die ist ja sakrosankt, die gilt es überhaupt, darf man nicht in Frage stellen. Und nur die haben ja auch die richtige und einzige Realitätssicht. Alle anderen verstehen das nicht, sind sozusagen sogar, das ist ihnen verboten, diese Sicht einzunehmen oder gar zu kritisieren. Und das wirkt, glaube ich, in die gegenwärtige Situationswahrnehmung rein, weil natürlich die Perspektive von Herrn Zelensky, von Herrn Kuleba, von Herrn Melnyk sozusagen gar nicht kritisierbar sind, weil die sind ja die angegriffenen Opfer. Und das macht das politische Handeln auch nicht gerade leichter.
Also sind wir eigentlich progressiver, als wir dachten? Und ist das etwas, worüber wir eigentlich jetzt neu lernen müssen, wie wir vielleicht auch in klimapolitischen Diskursen und anderen auch postmateriellen Diskursen miteinander umgehen?
Naja, ich sage ja schon eigentlich grundsätzlich, dass Entwicklung nur über Konflikt funktioniert. Da kann man nach dem Konfliktaustrag kann man irgendwie einen Konsens oder einen Kompromiss finden. Aber der Konflikt ist erstmal der Mechanismus, über den sich überhaupt eine neue Perspektive oder eine Lösungsperspektive oder eine Entwicklungsperspektive auftut. Und insofern ist der Konflikt leider nicht nur wichtig, sondern notwendigerweise auch immer etwas, was wehtut oder wo jemand verliert. Das sind nicht auch die Idee, es muss immer alles Win-Win sein. Das ist ja auch Bullshit, das gibt es ja nicht in der Wirklichkeit. Aber das muss man vielleicht wieder lernen, auch sozusagen kränkbar zu sein, verletzbar zu sein, Verlierer sein zu können, um auf der anderen Seite vielleicht bessere Entwicklungen anstoßen zu können.
Das trifft sich ja wieder mit der Erkenntnis, die wir bei Corona hatten. Das funktioniert nicht, wenn es in der Politik keine Absender gibt, keine Verantwortliche gibt, keine, die eigentlich eben bereit sind, in Konflikt zu gehen, die adressierbar sind, die in diesen Beziehungen sich auch erkennbar zeigen.
Ja, ja.
Und das, was jetzt passiert, ist für mich eben dieses, als Subjekte verschwimmen wir alle so ein bisschen, weil wir wollen auf der guten oder auf der schlechten oder auf einer Ebene sein. Aber wir verleugnen eigentlich, dass es Beziehungen ja braucht, um Konflikte aushalten zu können.
Und dann würde ich noch ergänzen, dass das ein Selbstirrtum der gegenwärtigen Medienlandschaft ist. Also weil ich finde es völlig irre, wie gewissermaßen ohne Prüfung der eigenen Texte der letzten 10 Jahre oder der politischen Kommentare oder was auch immer, dieses Inferno des Ostpolitik-Bashings losgegangen ist. Ja? Und das ist sowas von unreflektiert. Wenn eine historisch neue Erkenntnis einsetzt, man so blöde ist, mit einer unfassbaren Selbstgerechtigkeit alle Akteure gewissermaßen auf die Anklagebank zu setzen, die jetzt 10 oder 20 Jahre einem bestimmten Paradigma gefolgt sind, was sich als enttäuschend herausgestellt ist. Aber sowas Blödes, ja, solche Pauschalvorwürfe zu machen, die dann in so einen Quatsch gipfeln, dass man Frau Merkel irgendwie das Dienstzimmer wegnehmen muss, weil sie irgendwie die falsche Politik gemacht hat. Also da kann man mal sehen, wozu etwas Unreflektiertes und sozusagen Geschichtslosigkeit gegenüber dem eigenen Tun führt. Und das ist total ungünstig auf der Beziehungsebene zwischen Politik und Medien.
Also halten wir fest, dass diese besondere Erregtheit nicht immer konstruktiv sein kann und Zögern vielleicht ab und zu ein Indikator dafür sein kann, etwas abgekühlt zu sein.
Ich würde sagen, Zögern kann sogar ein Indikator dafür sein, dass man es mit einem denkenden Menschen zu tun hat.